Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Amen.
Liebe Gemeinde, in der letzten Predigt, da haben wir uns genau angesehen, was Gottes Kindschaft bedeutet. Wir machen jetzt weiter im ersten Johannesbrief, im dritten Kapitel, die Verse 4 bis 10. Und wir haben beim letzten Mal in den vorhergehenden Versen gesehen, die Gotteskindschaft basiert auf der Liebe des Vaters. Und sie wurde durch Jesu Opfer am Kreuz erkauft und sie wurde uns geschenkt. Und Gottes Kindschaft bewirkt Veränderungen in uns und ist mit Auswirkungen in der Zukunft verbunden und ist mit Auswirkungen im Hier und Jetzt verbunden. Und der Abschnitt, der letzte Predigtabschnitt endete mit Vers 3, der heißt: Ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Und jetzt möchte ich gleich den Predigttext für heute im Anschluss vorlesen. Er ist auf dem Gottesdienstblatt, 1. Johannes 3, die Verse 4 bis 10. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Und daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Also, darum geht es in der heutigen Predigt. Und ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit die Zeichen der Gotteskindschaft. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie wir Gotteskind geworden sind, auf welcher Basis. Und heute sehen wir im Grunde, was Gotteskindschaft charakterisiert. Und wir fangen gleich mit dem ersten Punkt an. Und das ist der Gegensatz von Sünde und Christus, die wir besonders in den Versen 4 bis 6 sehen. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Johannes spricht hier ganz klar und unmissverständlich aus, dass Sünde in jedem Fall Gesetzlosigkeit bedeutet und einer Auflehnung gegen das Gesetz entspricht. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und hier ist auch keine zweite Deutung möglich. Sünde ist das Unrecht. Doch fragen wir jetzt erst einmal andersrum. Was ist denn das Recht? Das heißt, wie folge ich denn dem Gesetz? Und da lesen wir es sehr schön zusammengefasst beim Propheten Micha in Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich erstens Gottes Wort halten und zweitens Liebe üben und drittens demütig sein vor deinem Gott. Einen Moment. Da ist eine Batterie in der Schublade bei den Müllbeuteln. Das sind klare Handlungsanweisungen. Und das klingt nicht diffus, sondern das klingt nach klarer Struktur. Also erstens Orientierung an dem Maßstab von Gottes Wort. Gottes Wort ist der Maßstab. Und zweitens, dass wir gegenüber unserem Nächsten die Liebe üben. Und drittens, dass wir Gott mit Ehrfurcht und Demut begegnen. Doch was macht der Mensch, wenn wir uns jetzt in unserer Welt heute umschauen? In unserer Gesellschaft heute, da wird das Böse verharmlost. Wir sagen ganz schnell, das macht man heute so oder das macht jeder so und damit rechtfertigen wir uns im Grunde selbst, nehmen uns eigentlich mit hinein in die Welt, was heute so üblich ist. Wir rechtfertigen unser sündiges Verhalten, das vor Gott falsch ist und wir machen das eben nicht nur bei anderen, sondern wir machen es eben auch bei uns selbst. In Filmen und in den Medien wird uns der Eindruck vermittelt, dass das, was die Bibel als Sünde bezeichnet, im Grunde gar nicht so schlimm ist. Und wer sich auf Gottes Wort beruft und danach handelt, der gilt als weltfremd. Wer von Gottes Wort her richtig und falsch beurteilt, der gilt als fundamentalistisch. Und der steht im Grunde außerhalb unserer gesellschaftlichen Mitte. Dieses Verwischen der Linien zwischen richtig und falsch und gut und böse zieht sich bis zu den Christen in die Gemeinden. Und es betrifft dort junge Menschen genauso wie ältere Menschen. Christen sind also ebenfalls beeinflusst von ihrem sündigen Verlangen und von der Welt um sie herum. Menschen sehen heute eine Verantwortung gegenüber sich selbst und vielleicht noch gegenüber der Gesellschaft, doch eine Verantwortung gegenüber Gott wird abgelehnt. Vielmehr hört man an vielen Stellen, dass der Gottesbezug die Ursache für viel Leid in der Welt ist. Alles Unheil hat mit den Religionen angefangen. So sind viele Menschen der Auffassung. Und mit dieser Sichtweise stellt sich das Individuum in den Mittelpunkt und damit geraten die Menschen in eine Bindungslosigkeit zu anderen. Bindungen werden nur eingehalten, solange ein Eigennutz damit verbunden ist. Nur solange mir die Bindung etwas nützt, bin ich treu. Wenn mir die Bindung nichts mehr nützt, dann ist sie es nicht wert. Und das finden wir in vielen Ehen heutzutage. Wir sehen es an den Scheidungsraten. Aber wir sehen es auch in christlichen Kreisen, wenn es um Verbindlichkeit zur Gemeinde geht. Vielen ist nicht klar, warum eine Gemeindezugehörigkeit überhaupt wichtig ist. Und wollen lieber ihre Flexibilität bewahren und um dann gehen zu können, wenn ihnen in der Gemeinde etwas nicht passt. Und oft sind es nicht die theologischen Dinge, die nicht passen. Doch tatsächlich hat Gott beim Propheten Micha eben diese drei Eckpfeiler genannt. Es ist dir gesagt, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ist diese Abtrünnigkeit von dem, was der Herr hier fordert, etwas Neues? Hatten die Menschen das früher, zu Zeiten der ersten Christen, besser verstanden? War das da anders? War die Welt da frommer? Ich glaube nicht. Ich glaube, auch damals gab es schon den Kampf gegen den Zeitgeist, den Kampf gegen die Verhaltensweisen, die gesellschaftlich akzeptiert waren, aber im Widerspruch zu Gottes Wort standen. Der Apostel Paulus hat den Korinthern in seinem ersten Brief allerlei Missstand in der Gemeinde aufgezählt. Bei den Korinthern, da gab es Spaltungen in der Gemeinde aus Streit, Zank, aus verschiedenen Gründen. Wir lesen in 1. Korinther 3, Vers 3. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Zweitens, Unzucht und Hurerei, lesen wir in Kapitel 5 und 6. Dann hatten sie Gerichtsprozesse unter Brüdern. Also Glieder der Gemeinde sind vor weltliche Richter gegangen und haben dort versucht, ihr Recht zu erstreiten. Und wir hatten Rücksichtslosigkeit innerhalb der Gemeinde, dass eben ja, die Vermögenden bei der Gemeindemahlzeit ihre reichhaltige Kost zu sich genommen haben, während die Armen im Grunde hungern mussten. Also, in den Gemeinden von Johannes, da wird das Leben nicht grundsätzlich anders gewesen sein. Die werden auch diese Nöte gehabt haben. Sie werden auch in diesem das Problem mit der Sünde gehabt haben. Denn so wie es sich aussieht, zieht es sich durch alle Menschengenerationen. Denn schon immer war Sünde das, was unser Leben und das Leben von anderen kaputt macht. Sünde ist das Übertreten der Normen Gottes. Sünde ist, wenn wir im Widerstand zu in die Ordnung leben, die Gott gegeben hat. Sünde ist, wenn wir einen Aufstand gegen Gott anfangen. Und konkrete Beispiele dafür sind, zum Beispiel, wenn du deiner Frau oder deinem Mann oder deiner Familie oder deiner Gemeinde nicht die Liebe erweist, die du geben solltest. Sünde ist, wenn wir andere verletzen oder kränken. Sünde ist, wenn du von dem geraden Weg abweichst, wenn du auf einem Weg bist, der nicht Gottes Willen entspricht. Und Sünde ist, wenn dein Leben oder ein Teil deines Lebens im Widerspruch zu Gottes Wort steht. Ihr seht, ich habe jetzt eine ziemlich hohe Latte für die Sünde schon aufgelegt und dabei die ganzen anderen Sünden, die in der Welt auch noch üblich sind, schon mal gar nicht genannt. Wenn wir jetzt an Pornografie denken, an Drogenmissbrauch oder kleine Steuerbetrügereien, also Diebstahl in allen seinen Formen, dann da kommt die Welt gar nicht zum Nachdenken, sondern wir schauen das jetzt wirklich an aus der Sicht eines Christen, aus der Sicht der christlichen Gemeinde. Und es ist eben die grundsätzliche Einstellung der Menschen zur Sünde, die schon von Gott trennt. Denn den sündigen Teil meines Lebens betrachte ich als meine Privatsache. Da hat dann keiner reinzureden. Das wird abgestritten, das wird wegdiskutiert, dass wir uns Gott gegenüber in dieser Angelegenheit verantworten müssen. Es geht also nicht darum, wenn mich mein Bruder auf etwas hinweist, dass ich diesem Bruder gegenüber verantwortlich bin, sondern es geht darum, dass ich Gott gegenüber verantwortlich bin, aber dieser Bruder eben der ist, der mich darauf hinweist. Und dann versuche ich es eben wegzureden. Also in diesem Umfeld leben die Christen in den Gemeinden. Und jetzt kommen wir wieder zum Predigtext. Schauen auch nochmal in Vers 3. Wer Hoffnung auf Christus hat, der reinigt sich von den Sünden, wie wir gerade gehört haben. Der sieht zu, dass er davon rein wird, genauso wie Christus davon rein wird. Das ist das, danach streben wir. Und jetzt kommen wir zu Vers 4. Wer diese Sünden tut, der tut auch Unrecht vor Gott. Das muss uns eben klar sein. Wer Sünde entspricht dem Unrecht und die Sünde entspricht der Gesetzlosigkeit. Und jetzt kommt es in Vers 5. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Christus ist also gekommen, um uns von all diesen Sünden zu befreien. Und er kann dies tun, weil er selbst ohne Sünde ist. Und das ist eine ganz feste Tatsache, dass Christus ohne Sünde ist. Nur so konnte er als fehlerfreies Opferlamm für uns eintreten und für unsere Schuld bezahlen. Und insofern könnte der Gegensatz nicht größer sein, als er es zwischen Christus und der Sünde ist. Alles, was wir bisher über Sünde gehört haben, alle Varianten, die wir uns dazu vorstellen können, sind Christus fremd. Sünde gehört nicht zu Christus. Der Maßstab für die Sünde ist das Gesetz. Und für die Rechtfertigung der Christen wird Jesus das Gesetz nicht auflösen, sondern Matthäus 5, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, zu erfüllen, nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also ein Leben ohne Gesetz wäre quasi eine Fehlinterpretation des Evangeliums. Und Johannes weiß das. Und er ruft es den Gemeinden in Erinnerung, wenn euch jemand mit besseren Erleuchtungen kommt, aber in seinem täglichen Leben durch Tatsünden auffällt, dann glaubt ihm nicht, dann denkt nicht, er kennt einen neuen Weg zu Gott, sondern er befindet sich im Widerspruch zu Gottes Wort. Wir müssen immer dran denken, Johannes schreibt es an Gemeinden, die, wo Gnostiker eingekehrt waren, die einfach ein ganz anderes Verständnis von Gott hatten, die Gottheit Jesu Christi angezweifelt haben, die diese Trennung hatten zwischen Körper und Geist und sagten, wenn wir im Geist rein sind, dann ist alles in Ordnung, mit dem Körper können wir machen, was wir wollen. Aber sie haben eben gesagt, so, wir sind aber auch besonders erleuchtet. Wollt ihr auch so erleuchtet sein, dann müsst ihr es so machen wie wir. Wir sind im Grunde die besseren Christen. Und da sagt Johannes, nein, sie leben wie, ja, wie Sünder, sie leben wie in der Welt. Und das könnt ihr an ihren Taten erkennen. Und er sagt eben, dass es da keine Trennung gibt zwischen Körper und Geist, sondern dass es eins ist. Und dass es eben für Christus ja keine Gemeinschaft gibt zwischen Sünde und Christus. So, diese Gnostiker lebten also ja, einen ähnlichen Lebenswandel wie die Nichtchristen und lebten nach ihren Lüsten und Wünschen, lebten sie wie in der Welt. Und wenn wir nach unseren eigenen Lüsten und Wünschen leben, dann lösen wir uns von Christus. Im zweiten Kapitel hat Johannes den Christen in den Gemeinden 4 Fragen zu ihrem Leben als Christ gestellt. Nämlich erstens, wie weit stimmt mein Leben mit dem von Christus überein? Halte ich mich an die Gebote? Zweitens, liegt mir das Wohl meiner Geschwister am Herzen? Drittens, kann ich die Welt und Gott gleichzeitig lieben? Und viertens, basiert meine Hoffnung auf die zukünftige Welt allein auf Jesus Christus? Wenn wir diese Fragen nicht mit Ja beantworten, dann glauben wir nicht an die Heilsbotschaft des Evangeliums und finden stattdessen einen eigenen Weg, eine eigene Erklärung zur Erlangung der Gerechtigkeit vor Gott. Und das ist dann die größte Sünde. Denn, so heißt es in unserem Text, Christus ist erschienen, die Sünden wegzunehmen. Christus kam nicht, um die Sünde zu übersehen oder zu entschuldigen oder zu verharmlosen, sondern er kam, um sie wegzunehmen. Das war sein Auftrag vom Vater, den er treu erfüllt hat. Und Christus hat für das Ziel einen hohen Preis gezahlt. Unsere Gesetzlosigkeit ist so groß und so ernst, dass der Sohn Gottes selbst kommen musste, um dafür zu sterben und das Sühnopfer zu bringen. Er hat seine himmlische Herrlichkeit aufgegeben und wurde das Lamm, das die Sünde der Welt trug. Und er konnte das nur tun, weil der Gegensatz zwischen ihm und der Sünde so groß ist. Sünde und Christus, das passt nicht zusammen. Das ist vollendeter Gegensatz. Und damit wir von der Sünde befreit sind, hat Christus alles gegeben. Und wie können Menschen, die sich Christen nennen, Sünde dann tatsächlich für nicht so schlimm oder für entschuldbar halten? Im Grunde ist das dann nicht, ist da nicht die Auflehnung gegen das Gesetz das Problem, sondern die Verachtung des Opfers Christi. Weil Christus hat sich geopfert, weil wir Sünder sind. Wenn wir sagen, unsere Sünde ist nicht so schlimm, dann hätte Christus sich nicht opfern müssen. Und Christen wissen das eigentlich. Insofern erzähle ich euch heute Morgen im Grunde nichts Neues. Doch besonders an diesem Text ist eben, dass wir ja in diesem Spannungsfeld der Sünde leben. Und so kommen wir zum zweiten Gliederungspunkt. Und das sind in erster Linie die Verse 6 bis 9. Das ist ein weiteres Zeichen unserer Gotteskindschaft, ist eben, dass Christus einerseits die Sünde besiegt hat und andererseits fallen wir immer wieder neu in Sünde. Ein Christ lebt in diesem Spannungsfeld. Und ich lese die Verse noch einmal. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. In diesem Abschnitt, da sind 2 Verse, über die wir im Grunde immer wieder stolpern werden. Ich finde, Vers 6 ist echt harter Tobak. Da heißt es, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Heißt das, wenn wir wissen, dass wir sündigen, sind wir dann nicht in Christus? Haben wir keine Gemeinschaft mit Jesus, wenn wir selbst uns bei einer Sünde erwischen? Kann Johannes das so meinen? Wer sündigt, kennt Jesus nicht? Dann können wir auch fragen, ja, wer kennt denn dann Jesus und bleibt in ihm? Ist denn jemand ohne Sünde? Schauen wir uns das genau an und drehen wir den Satz einmal um. Dann würde er nämlich heißen, anstatt wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wenn wir ihn umdrehen, heißt es, wer in ihm bleibt, der sündigt. Wenn wir uns das jetzt mal vor Augen halten.
Wer nicht in ihm bleibt, der sündigt, oder? Wer nicht in ihm bleibt, der sündigt.
Nein. Wir drehen den Satz. Also, wir haben den Satz, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und wenn wir den Satz umdrehen, dann ist es, wer in ihm bleibt, der sündigt. Und das ist jetzt also die Umdrehung. Ist das möglich? Welchen Satz halten wir für wahrscheinlicher? Ganz sicher den ersten, weil es kann nicht richtig sein, dass es heißt, wer in ihm bleibt, der sündigt. Und es kann auch nichts dazwischen geben. Also, wer in Christus bleibt, der sündigt nicht. Nur so kann Christus verstanden werden.
Dann ist er auch nicht in Christus, wenn er sündigt.
Und das schauen wir uns jetzt nämlich an. Es kann also nur eine Variante sicher sein. Dazwischen ist nichts möglich. Denn Jesus und Sünde sind unvereinbare Gegensätze. Also, was tun, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen? Bedeutet das, wer in Jesus bleibt, ist von der Sünde geschieden und niemand kann gleichzeitig in Jesus und der Sünde bleiben? Lehrt Johannes hier vielleicht doch, dass ein echter Christ ein sündloses Leben führen muss? Nein, das tut er nicht. Das tut er nicht, weil er würde sich dann eben widersprechen. Wir sind jetzt im dritten Kapitel und wenn ihr euch den ersten Johannesbrief in Erinnerung ruft, dann lesen wir halt im ersten und im zweiten Kapitel in 1 Vers 8, da sagt Johannes, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir dürfen also nicht behaupten, dass wir keine Sünde haben. Vielmehr sollen wir unsere Sünden bekennen, in 1 Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Christus ist also gekommen, weil wir Sünder sind, sonst wäre sein Kommen nicht nötig gewesen. Und in 2 Vers 2 heißt es nochmal, und er, Christus, ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Doch der Kampf mit der Sünde ist für Christen immer noch da und ein ständiger Begleiter in unserem Leben. Paulus appelliert an die Römer im 6. Kapitel, ab Vers 10, denn was Christus gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr. Haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne, sagt Paulus. Sündlos in sich selbst also sind auch die Glaubenden nicht, die Eigentum von Christus geworden sind. Die Sünde ist nach wie vor ein beständiger Feind und eine Versuchung, die wir nicht unterschätzen dürfen. In Vers 7 schreibt Johannes, Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Das heißt also, die Sünde ist eine beständige Gefahr. Aber der wesentliche Unterschied ist, dass denen, die zu Christus gehören, denen wird ihre eigene Sünde unerträglich. Der Christ hasst seine Sünde. Er will nichts damit zu tun haben. und wendet sich von ihr ab. Er rechtfertigt sein eigenes Verhalten nicht und beschönigt seine eigene Sünde nicht, sondern er weiß um die Unvereinbarkeit von Sünde und Christus. Und wenn er seine Schuld bekennt, dann tut er recht. Denn so sollte sich ein Nachfolger Christi verhalten, der in Sünde gefallen ist. Nicht vertuschen, sondern bekennen und bereuen. Und wer diese Reue nicht empfindet, für den gilt dann Vers 6b, der hat Christus nicht gesehen und nicht erkannt. Hätte er Jesus gesehen, wäre ihm die Sünde ebenfalls unerträglich und er würde bereuen. Dieses Erkennen wird von Gott geschenkt. Wer dieses Geschenk nicht erhalten hat, der wird sich nach Ermahnung vielleicht einige Zeit von dieser Tatsünde, die er immer wieder begeht, enthalten können. Doch er wird ohne Einsicht bleiben. Und ohne Erkenntnis Gottes ist es ein aussichtsloser Kampf. Aus uns selbst heraus, aus unserer eigenen Kraft heraus, können wir die Sünde nicht besiegen. Dagegen, wer Christus nachfolgt, der erkennt die Unvereinbarkeit von Jesus und Sünde. Und er bereut seine Schuld jeden Tag und erfährt Vergebung und Reinigung von aller Sünde. Denn die Sünde, die ist vom Teufel, Vers 8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Sünde ist Auflehnung gegen Gott und der Teufel hat sich von Beginn gegen Gott aufgelehnt, mit jeder Sünde, bereits mit einem unreinen Gedanken oder mit einem unwahren Wort. Unterliegen wir dem Einfluss des Teufels und nehmen an seiner Auflehnung gegen Gott teil. So wie die Sünde und Jesus nicht zusammenpassen, so bilden der Teufel und die Sünde in gleicher Weise eine Einheit. Die Sünde ist vom Teufel und verführt den Menschen durch falsche Versprechungen. Doch Gott hat den Menschen aus dem Machtbereich des Teufels befreit. 8b. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und so wie hier bei Johannes finden wir es in den Evangelien und bei Paulus, dass Christus gekommen ist, von der Sünde zu befreien und den Teufel zu besiegen. Johannes 8, Vers 34 bis 36. Christus macht frei von Sünden. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt aber nicht ewig im Haus. Der Sohn, der bleibt ewig. Und wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und ausführlicher haben wir es in der Lesung gehört, im 7. und 8. Kapitel. Daraus nur ein kleiner Auszug. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es hat ein realer Kampf stattgefunden, den Christus für uns am Kreuz gekämpft hat. Und insofern ist Vergebung ein tatsächliches Geschehen, eine echte Befreiung aus den Fesseln der Sünde. Und wenn wir jetzt in Vers 9 des Predigttextes schauen, dann lesen wir das im Grunde nochmal, was uns in Vers 6 schon aufgestoßen ist. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Bedeutet das jetzt also, wer aus Gott geboren ist, tut keine Sünde? Gerade hatten wir doch Übereinkunft, dass Christen noch immer sündigen. Also machen wir es noch einmal wie vorhin und drehen den Satz um. Wer aus Gott geboren ist, der tut Sünde. Nein, sagen wir, das ist ganz klar. Das kann nicht richtig sein. Mit dem Wissen der Unvereinbarkeit von Christus und Sünde erkennen wir wieder, dass die Satzumkehr auf keinen Fall passen kann. Also, was will uns Johannes sagen? Dass Christen nicht mehr sündigen, hatte er ja vorher schon aufgehoben. Also, Christen sündigen durchaus noch. Aber er möchte uns sagen, wenn wir wiedergeboren sind, dann können wir mit unserem sündigen Leben nicht mehr fortfahren. Wenn wir wiedergeboren sind, dann haben wir den Samen Gottes in uns. Und dieser Same, der muss neues Leben hervorbringen, das auf Gott und seine Gerechtigkeit ausgerichtet ist. Ein einfaches Beispiel: aus einem Sonnenblumensamen wird eine Sonnenblume wachsen und keine Brennnessel. Also, aus Gottes Samen, der in uns gelegt ist, da wächst jemand, der eben auf Gottes Gerechtigkeit ausgerichtet ist. Allerdings, und das hat Johannes an verschiedenen Stellen ausgeführt, auch als Christen werden wir noch sündigen. Aber die Grundausrichtung in unserem Leben ist nicht mehr auf Sünde ausgerichtet, sondern es orientiert sich an der Gerechtigkeit Gottes. Dieser Same Gottes, der treibt uns in die Buße. Und mit unseren Sünden treibt er uns zu Christus, damit wir Vergebung erlangen. Und das ist das Reinigen, von dem Johannes im dritten Vers dieses Kapitels sprach. Christen und Ungläubige laufen in unterschiedliche Richtungen. Ein Christ, der läuft von der Sünde weg. Das heißt, die Sünde, die läuft ihm hinterher. Manchmal holt sie ihn ein, aber der Christ kommt ihr nie entgegen, sondern sie ist vielleicht ein bisschen schneller, weil er zu langsam ist. Ein Nicht-Christ, ein Ungläubiger, der läuft hinter der Sünde her und somit weg von Gott. Der Christ läuft zu Gott, die Sünde hinter ihm her. Der Ungläubige, der läuft von Gott weg und zur Sünde hin, der Sünde hinterher. Also als Kinder Gottes leben wir in diesem Spannungsfeld der Sünde. Denn von der Natur her haben wir noch Sünde. Aber unter dem Aspekt des neuen Samens, den Gott in uns gelegt hat, können wir keine Sünde mehr hervorbringen. Luther hat wohl mal gesagt, wir sind gerecht und wir sind Sünder. Wir sind beides in einem. Und damit kommen wir zum letzten Zeichen der Gotteskindschaft in unserem Predigttext. Die Liebe als Zeichen der Gotteskindschaft. Da lesen wir in Vers 10, daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht Recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Zum Ende des Abschnitts nennt Johannes also die beiden wesentlichen Merkmale für die Kinder Gottes. Nämlich erstens, wer nicht Recht tut und zweitens, wer nicht seinen Bruder lieb hat. So, zum ersten Merkmal, da hatten wir schon im Vers 7 gehört, dass dieses Recht tun mit Sündenbekenntnis und mit Reue gleichzusetzen ist. Und zweifellos ist dieses Recht tun auch ein Streben nach Gerechtigkeit, ein Streben nach einem Leben nach Gottes Normen. Doch wie wir wissen und heute nochmal gesehen haben, scheitert der Mensch immer wieder daran, und deshalb ist das Schuldbekenntnis, das Inanspruchnehmen von Christi Opfer am Kreuz ebenso Recht tun. Wir können nicht mehr in einer Sünde leben, ohne dass unser Gewissen sich meldet und wir darum kämpfen, diese Sünde abzulegen. Ein zweites Merkmal für die Gotteskindschaft ist die Liebe, die wir geben können. Durch die Liebe Jesu Christi haben wir überhaupt erst Zugang zur Ewigkeit erhalten. Durch die Liebe Jesu Christi haben wir überhaupt erst die Gotteskindschaft bekommen. Das ist die Liebe, die wir bekommen haben. Und jetzt, wenn wir lesen, wer nicht seinen Bruder lieb hat, dann geht es hier eben nicht um die Diakonie in der Welt, sondern es geht um das Zusammenleben in der Gemeinde. Johannes spricht hier zu Gemeinden von Gläubigen und die Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern im Herrn ist für ihn offenbar das wichtigste äußere Kriterium. Denn schon in Kapitel 2, Versen 9 bis 11 und im Kapitel 3, ab Vers 14, also im Grunde an in den Versen, die sich jetzt unserem heutigen Text anschließen, da behandelt Johannes diese Tugend der Gläubigen ganz intensiv. Liebe zu den Glaubensgeschwistern beinhaltet also ohnehin ein gerechtes Verhalten gegen sie, dass wir fair und lieb und gut miteinander umgehen. Es ist immer das Erste und das Grundlegende in der Liebe. Meine Liebe zeigt sich aber auch, indem ich dem anderen nicht nur gebe, worauf er Anspruch hat, also dass wir vernünftig miteinander umgehen, dass wir uns mit Respekt begegnen, und dass wir uns eben im Grunde auf dieser äußeren Form ausruhen, sondern Liebe bedeutet eben auch, dass ich die Dinge dem anderen gebe, wo er im Grunde auch einen Anspruch drauf hat, die mir aber aus irgendeinem Grunde vielleicht etwas schwer fallen. Und dass ich mich eben daran nicht vorbeischlängel, sondern ja, dass ich auch diese Dinge dem anderen gebe. Die Liebe, die sucht immer den Vorteil des anderen und niemand sich selbst. Das Zusammenleben in einer christlichen Gemeinschaft, das läuft zweifellos nicht immer spannungsfrei, das wissen wir. Doch als Merkmal unserer Gotteskindschaft suchen wir, unsere eigenen Bedürfnisse zurückzustecken und die anderen Bedürfnisse, die Bedürfnisse der anderen, ja, zu erfüllen. Das ist jetzt etwas sehr allgemein und wir werden diesen Punkt in der nächsten Predigt, weil dann noch viel mehr dazu kommt, auch noch intensiver betrachten. Und so kommen wir jetzt zum Schluss und fassen zusammen. In unserem Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief, den wir unter die Überschrift "Die Zeichen der Gotteskindschaft" gestellt haben, da haben wir gesehen, der Mensch hat sich von Gott abgewandt und er geht seinen Weg ohne Gott. Und durch seinen Sohn Jesus Christus hat Gott den Menschen das Kindschaftsverhältnis geschenkt. Und wenn du glaubst, dass du ein Sünder bist und Christus für deine Sünde gestorben ist und am Kreuz Gerechtigkeit für dich erworben hat, dann darfst du dich Kind und Christ und Kind Gottes nennen. Und dann haben wir gesehen, dass du, auch wenn du dich Kind Gottes nennst, wenn du das alles bejahst, dass du eben trotzdem noch in diesem, dass da erstmal noch dieser Gegensatz zwischen Sünde und Christus ist. Wir haben also miteinander geklärt, was Sünde ist, haben festgestellt, dass Sünde und Gerechtigkeit total gegeneinander stehen, Gerechtigkeit und Sünde nicht miteinander vereinbar sind, Christus und Sünde nicht miteinander kompatibel sind. Christus ist völlig ohne Sünde und nur deshalb konnte er das Opfer am Kreuz erbringen und unsere Gerechtigkeit, ja, für uns Gerechtigkeit erlangen. Durch sein Opfer am Kreuz werden wir vor Gott als rein angesehen. Und da Gott auf seinen Sohn schaut, nicht mehr auf unser Sündenregister, haben wir Zugang zur ewigen Gemeinschaft mit Gott, die uns sonst verwehrt sein würde. Aber wir leben immer noch in diesem Spannungsfeld der Sünde, in unserem Leben als Christen. Johannes sagt, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Und wenn wir diese Sätze hören und mit unserem Leben vergleichen, dann müssen wir eigentlich erstmal zu dem Schluss kommen, dass wir wohl keine Christen sind. Doch so sind eben diese Sätze von Johannes nicht zu verstehen. Ein Christ ist noch ein Sünder und er ist noch zu aller Sünde fähig. Aber ein Christ hat in seinem Leben eine fundamental andere Richtung. Er ist auf Christus ausgerichtet. Ein Christ weiß, dass Jesus sich selbst geopfert hat für diese Sünde. Und entsprechend kann es ein Christ nicht aushalten, in Sünde zu leben. Sünde ruft beim Christen ein schlechtes Gewissen hervor. Sünde ruft beim Christen Scham hervor. Und findest du in deinem Leben Sünde, für die du dich nicht schämst, so musst du dein Verhältnis zu Christus ernsthaft prüfen. Kinder, Kinder Gottes können Sünde in ihrem Leben nicht ertragen. Sie beten zu Gott und bitten um Vergebung für ihre Schuld. Johannes nennt das sich reinigen. So wie wir es in Vers 3 gelesen haben. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich. Oder er nennt es auch Recht tun. Wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Er meint damit nicht, dass ein Christ ohne Sünde ist. Christen sind nicht perfekt, aber die Richtung, in die sie gehen, ist eine andere. Du kannst schon jetzt erkennen, wie du mit Sünde umgehst, denn du läufst vor der Sünde weg und nicht mehr zu ihr hin. Und du findest sie nicht mit gutem Gewissen verlockend. Und in Vers 10 lesen wir die Umkehr von Recht tun. Das heißt, wer nicht Recht tut, ist nicht von Gott. Das heißt also, wer nicht Recht tut, der ist nicht bereit zur Buße, der ist nicht bereit zur Reue für seine Sünden. Und dann ist er auch kein Gotteskind. Denn Reue für die eigenen Sünden ist ein wichtiges oder vielleicht das wichtigste Merkmal eines Gotteskindes. Christ ist einer, der weiß, dass er eine neue Richtung hat, weil er Leben aus Gott empfangen hat, und diese neue Richtung äußert sich Zeichen, also als dritten Punkt hatten wir da die Liebe als Zeichen der Gotteskindschaft. Also zum einen äußert sie sich in der Liebe, die wir von Gott erfahren haben, durch seinen Sohn, der sich geopfert hat, und als äußeres Zeichen für unseres Lebens als Gotteskinder der Umgang mit unseren Geschwistern im Herrn. Christliche Gemeinden sollen vom liebevollen Umgang untereinander geprägt sein. Und in den nächsten Versen des dritten Kapitels werden wir das eben noch intensiver sehen und uns damit beschäftigen. Sowohl die Liebe unter Eheleuten oder auch in der Familie als auch in der Gemeinde, die Bruderliebe, sie sollte davon geprägt sein, das Wohl des anderen zu suchen. Die Liebe sucht immer den anderen und niemals sich selbst. Und so möchte ich mit den ersten Versen aus Galater 6 abschließen. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Amen.